Ach ihr Lieben, ja, ich bin so froh, dass wir dieses Lied gesungen haben. Ich wollte es auch vorschlagen. Wisst ihr, ich glaube, es geht uns allen so, wenn wir uns beschäftigen mit den Verführungen dieser Welt, mit der Verderbnis, die immer mehr wächst in dieser Welt, dann ist es schon eine Gefahr, dass wir mutlos werden, dass wir ein Stück bedrückt werden. Und ich denke, wir müssen schon sehen, das ist uns, glaube ich, deutlich geworden heute Morgen, die Verderbnis, die Gesetzlosigkeit, die in dieser Welt jetzt am Ausreifen ist, in dieser letzten Zeit, das wird uns herausfordern. Das wird uns auch zum Zeugnis herausfordern, das uns zunehmend etwas kosten wird. Davon bin ich überzeugt. Ja? Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, dass ich vielleicht auch mal irgendwann im Gefängnis lande, Andreas. Vielleicht sehen wir uns dann dort. Ich hoffe es nicht. Aber ihr Lieben, wir müssen bereit sein, zu leiden. Wir müssen bereit sein, auch für unseren Herrn einzustehen, wenn uns das etwas kostet. Das ist in unserer westlichen Christenheit weitgehend verloren gegangen. Ja? Und ich bin ein fester, überzeugter Anhänger der Vorentrückungslehre. Das heißt, ich warte nicht auf den Antichristen, sondern auf unseren Herrn Jesus Christus, der jederzeit kommen kann. Aber auf der anderen Seite denke ich, jeder wache Christ muss auch klar sein, das, was in der Welt heute passiert, das bedeutet, dass der Antichrist immer näher kommt. Und wir dürfen sagen, wenn der Antichrist so nahe gekommen ist, dann ist unser Herr noch näher. Aber wir müssen auch sehen, diese zunehmenden antichristlichen Entwicklungen, sie bringen und auch einen verstärkten Druck auf wahre Gläubige hervor. Die Welt rüstet sich, dem Gegenchristus zuzujubeln und ihn auf den Thron zu setzen. Und das bedeutet, dass die Christen immer mehr als Störenfriede der progressiven Fortentwicklung, der spirituellen Fortentwicklung der Menschheit und der politischen Fortentwicklung der Menschheit gesehen werden. Ja? Und das müssen wir uns innerlich rüsten, nicht, dass wir Angst haben. Wir haben gesungen, wir haben einen Felsen, wir haben die Fülle in Christus. Und ich hoffe, uns ist es auch im Alltag immer mehr bewusst, dass unser Herr Jesus mit uns durch diese Bedrängnisse geht und dass er uns auch Gnade und Kraft gibt für alle Herausforderungen, die vielleicht noch auf uns zukommen. Und deswegen, ich freue mich, dass ich heute nicht den aufklärenden Part habe, sondern den ermunternden Part. Das ist ein liebliches Teil. Ich hätte es gerne öfters, aber es muss auch gewarnt und aufgeklärt werden. Ja? Es gibt deutlich mehr Verkündiger des Wortes, die liebliche Dinge sagen, erbauende Dinge, die auch wichtig und gut sind. Aber es gibt weniger Brüder, die bereit sind, auch ja ein Stück den Finger in irgendwelche Wunden zu legen und gefährliche Entwicklungen, sei es in der Welt oder in der Christenheit, aufzugreifen. Wir brauchen beides. Aber wenn wir jetzt diese Aufklärung gehört haben über diese furchtbare Gender-Ideologie, die eben auch wieder ein Beweis ist, dass wir kurz vor der Wiederkunft des Herrn sind. Ja, ich lese immer, ich sage immer Lukas 17. Der Herr sagt, wenn ich wiederkomme, da wird es sein wie in Sodom und Gomorra, wie zu den Tagen Lots. Und heute werden die Werte, die Moralvorstellungen von Sodom und Gomorra, von der Welt als der Gipfel der humanitären Errungenschaft und als Vorbild hingestellt. Und dann wissen wir, wo wir sind. Ganz am Ende der Menschheitsgeschichte. Und ich wage die Behauptung, dass noch nie in der Menschheitsgeschichte so etwas Absurdes und Perverses wie Gender Mainstreaming geschehen ist. Auch wenn es nichts Neues gibt unter der Sonne, dass jemand sagt, es gibt gar keinen Mann und keine Frau, jeder muss für sich selber definieren, was er jetzt ist, 65% Mann, 40% Frau, das ist pervers. Das ist so, denke ich, noch nie in der Weltgeschichte gewesen, ja. Und es zeigt uns, dass der Satan im Grund die Fundamente angreift. Nicht nur Gottes Gebote in den verschiedenen moralischen Bereichen, sondern die Fundamente der Schöpfungsordnung. Der Mensch rebelliert bis zu dem Maß, wo er sagt, ich lasse mir doch von Gott nicht vorschreiben, ob ich Mann oder Frau bin. Das will ich selber entscheiden. Und das ist Wahnsinn. Ja? Das ist wirklich absurd, aber auf der anderen Seite zeigt es, das ist der Gipfelpunkt der Rebellion und irgendwann kommt das Zorngericht Gottes vom Himmel. Es muss kommen. Und vorher werden wir entrückt. Aber in der Zeit, bis wir entrückt werden, sind wir herausgefordert, in Treue an unserem Herrn Jesus festzuhalten und ihm nachzufolgen. Und das ist mein Vorrecht heute, genau über dieses Thema auch zu sprechen. Und ich freue mich auch, dass ich da aus dem ersten Johannesbrief etwas verkündigen darf. Denn das ist ein Brief, der in besonderer Weise auch für die letzte Stunde geschrieben ist. Und der Apostel Johannes hat seinen Lesern im ersten Jahrhundert gesagt, am Ende des ersten Jahrhunderts, Kinder, es ist die letzte Stunde. Wie viel mehr heute? Heute haben wir die letzten Sekunden der letzten Stunde. Und er schreibt einen Brief, der auf der einen Seite einen herrlichen Trost enthält. Und es ist auch interessant, ich schätze die Briefe des Apostels Paulus ungemein, auch der Apostel Petrus, seine Warnungen vor der Endzeit, Petrusbrief, 2. Petrusbrief, Judasbrief. Aber der tiefste Trost, den schenkt uns der Johannes, und der ist ganz einfältig, ganz einfach und trotzdem sehr, sehr tiefgründig. Ich will also gar nicht behaupten, dass ich mit diesen zwei Vorträgen diesen Brief und das, was wir lesen, auslegen könnte. Das kann ich nicht. Ich kann nur versuchen, einige wichtige Grundzüge in diesem Brief auf unsere Situation angewandt zu erklären und zu versuchen, uns zu zeigen, was kann das für uns heute bedeuten. Ja, also erwartet nicht zu viel. Ich will es versuchen, für uns als seelsorgerliche Hilfe in der Endzeit anzuwenden. Und da könnte man noch vieles, vieles mehr sagen, was ich einfach unter den Tisch fallen muss, sonst kämen wir nicht zu Ende. Da könnte man ein ganzes Tagesseminar machen und würde auch noch nicht zu Ende kommen über diesen Brief. Aber was wir vielleicht kurz uns vor Augen führen können, er ist ja einer der letzten Briefe des Neuen Testaments und er ist ein Brief, der am Ende der Apostelzeit geschrieben wurde. Und wir wissen ja, dass der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 20 schon diese Prophetie, für mich ist es auch eine Prophetie, geäußert hat, nach meinem Weggehen werden Menschen aufstehen. Wölfe werden zu euch hineinkommen und in euren eigenen Reihen werden Menschen aufstehen, die verkehrte Dinge reden und die Leute hinter sich her abziehen. Abziehen von Christus und seiner Nachfolge. Das war schon sozusagen vielleicht 60, der Apostel Paulus ging etwa 67, der Apostel Johannes schreibt 90, 94, 95, wir wissen es nicht so genau, seinen Brief. Da waren noch einmal etwa 30 Jahre ins Land gegangen und in der Zwischenzeit war die Verderbnis, die Irrlehre bereits tiefgehend in die früher apostolisch gegründete und klarstehende Gemeinde eingedrungen. Das ist jedenfalls das, was ich auch aus meinen Studien zur Kirchengeschichte mehr und mehr erkennen durfte, dass bereits im Anfang des zweiten Jahrhunderts Irrlehrer auftraten, die eigentlich keine wiedergeborenen Christen mehr waren, sondern griechische Philosophen, die eine ganz andere Botschaft als Evangelium verkündet hatten. Und die Grundlage dafür hat zum Teil genau die Irrlehre gelegt, mit der sich auch der Apostel Johannes beschäftigen musste, nämlich die Gnosis. Diese heidnische, aus der heidnischen Philosophie von Plato und von den Mysterienreligionen herkommende Irrlehre, die da sagt, wir brauchen kein Blut des Lammes, wir werden erlöst durch Erkenntnis, durch höhere intellektuelle oder mystische Erkenntnis der Gottheit. Wenn wir Gott erkennen, dann sind wir selber vergottet. Dann sind wir sozusagen der ganzen Materie enthoben und sind in der Geisteswelt und sind selber Götter. Und Götter können ja selber entscheiden, was sie tun und lassen. Die müssen sich niemand unterwerfen. Deswegen waren diese Gnostiker, und das werden wir in diesem Brief auch sehen, zum Teil Leute, die gesagt haben, ich bin vergottet, was ich im Fleisch tue, ob ich da jetzt Unzucht betreibe oder lüge oder stehle, ist völlig egal. Es gibt für mich kein Gut und Böse mehr. Ich kann tun und lassen, was ich will. Das ist übrigens die Losung des Satanismus, tu, was du willst. Aleister Crowley hat es so formuliert. Tu, was du willst. Und was sagt der Christ? Was sagt Christus selber? Meine Speise ist es, den Willen Gottes zu tun. Ein totaler Gegensatz. Der selbstbestimmte Mensch, der tut, was er will, und da gehört eben Gender auch mit dazu, der er selber sagt, was er sein will, oder der Mensch, der ganz von Gott abhängig ist und der den Willen Gottes tut. Also diese Gegensätze, Licht und Finsternis, göttlich und satanisch, die bestimmen auch diesen Brief. Und sie werden auf das einfachst mögliche Wesen reduziert in diesem Brief. Ja? Das ist ein Brief schwarz und weiß. Klare Gegensätze, klare Fronten. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass das eben für Kinder Gottes in dieser Endzeit so ist. Denn im Grunde vor Gott gibt es auch nichts anderes. Entweder Licht oder Finsternis. Ja? Es gibt nichts dazwischen. Wir wissen manchmal nicht so genau, ist jetzt jemand im Licht oder in der Finsternis, der bewegt sich vielleicht in so einer Grauzone, aber Gott weiß, der Herr kennt die Seinen. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Brief auch studieren und daraus Trost entnehmen, aber auch Unterweisung. Wie können wir als Kinder Gottes in einer Welt voller Irrlehren, voller falscher Lehrer, Apostel und Propheten unseren Weg finden? Und es ist eine Not für viele Kinder Gottes. Ihr wisst, dass es auch mir und meiner Frau so ging, dass wir einmal gutgläubig aus sündhafter Fleischlichkeit charismatischen und pfingstlerischen falschen Propheten und Aposteln geglaubt haben. Und wir sind jahrelang in die Irre gegangen und mussten das dann feststellen und waren dann erstmal am Boden zerstört, in unserem Glauben beinahe zerstört, als wir festgestellt hatten, wir sind verführt worden. Die haben uns Lügen erzählt. Das war alles falsch, was wir die letzten 4 Jahre gemacht haben. Ja? Ich weiß nicht, ich glaube, hier im Raum sind vielleicht manche, denen geht es so ähnlich. Und es ist etwas, was uns bedrängen kann, uns zum Glauben verunsichern kann, wenn wir merken, da ist satanische Verführung, aber sie ist so nah dran am Echten, dass ein unreifer Christ vielleicht gar nicht so genau merkt, ja, was ist denn jetzt eigentlich was? Das verunsichert uns, das belastet uns, da kriegen wir vielleicht auch Ängste. Und auf solche Dinge geht aus meiner Sicht dieser Brief ein. Er ist ein sehr, sehr tröstlicher Brief. Aber er ist auch ein ernster Brief, der uns auffordert, die Geister zu unterscheiden. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Damit fängt mein zweiter Vortrag an. Ja? Aber wir finden noch mehr dieser Dinge in diesem Brief. Er zeigt also, vor Gott gibt es entweder die wahren Kinder Gottes oder die Söhne des Satans, die Ungläubigen, die in der Finsternis sind. Licht und Finsternis. Und er sagt auch in seiner großen Liebe, bewahrt Gott die Seinen. Mitten in einer Welt voller Verführungen und Gefahr. Und das ist der Trost, den wir da haben. Aber er zeigt uns auch, mitten in einer Welt des religiösen Scheines, der Bekenntnisse, ich bin auch ein Christ, ich glaube auch an Jesus. Ja, welchen Jesus? Hat Andreas heute Morgen auch gesagt. Welchen Jesus glaubst du? Den römisch-katholischen? Den der Zeugen Jehovas? Oder den der Charismatiker, der sich in Visionen offenbart und sagt, mein Volk, wir müssen in die Ökumene. Ja, das gibt es auch, ist aber nicht der echte Herr Jesus. Ja. Ja, und dann müssen wir fragen, woran erkenne ich die Falschen? Und er sagt, Gottes Wort, wer in der Sünde lebt und dem Wort Gottes ungehorsam ist, der kann fromm rausreden, wie er will, er ist nicht echt, du musst vorsichtig sein. Und dann sagt er, wer den Bruder nicht liebt, der liebt auch Gott nicht. Da kann er erzählen, was er will. Ja? Bruderliebe und Gehorsam gegenüber Gottes Geboten, Gerechtigkeit, praktizierte Gerechtigkeit. Das sind die zwei Tests, die dieser Brief anbietet für echt oder unecht. Ja, so viel vielleicht zur Einleitung. Wir können, wie gesagt, nur Auszüge lesen, wir können das nur unvollkommen streifen, aber wir wollen einfach beginnen mit dem ersten Abschnitt. Ich will einfach die Abschnitte lesen und versuchen, etwas mit Gottes Hilfe dazu zu sagen und dann den nächsten Abschnitt, denn wenn wir das alles lesen, dann wird es zu viel, glaube ich. Wir fangen also an mit 1. Johannes 2. Der Apostel hat zuallererst mal gesagt, das wahre Leben, der Sohn Gottes, er ist wahrer Mensch geworden. Das ist ja eines der geistlichen Lehrthemen, die hier ganz besonders behandelt werden, dass der Herr Jesus Mensch war, echter, wahrer Mensch und zugleich Gott von Ewigkeit. Das ist einer der fundamentalen Grundsätze der biblischen Lehre und des biblischen Evangeliums, die Gottheit Jesu Christi, aber auch seine wahre Menschheit. Ja? Und das war etwas, was die Gnostiker verleugnet haben. Die haben entweder gesagt, Jesus war nur ein Mensch, der eben erleuchtet war und der göttlich wurde, oder sie haben gesagt, ja, also der Logos, das Wort, das kann gar nicht Mensch werden, weil das Fleisch ist ja an und für sich böse, die ganze Welt, die Materie ist böse, und deswegen war das nur so, dass dieser Geist Christus sich mit dem Menschen Jesus vereinigt hat, solange er auf der Erde war, und am Kreuz hat der Geist Christus Jesus verlassen, weil Gott kann doch nicht leiden, ja? Gott kann nicht sterben. Und so haben sie praktisch die Grundlage des biblischen Evangeliums verdreht. Wir wissen heute von den Zeugen Jehovas und auch von den Liberaltheologen, die die Gottheit Christi leugnen, die Jungfrauengeburt, die tun genau dasselbe. Ja, das ist auch heute noch ein Lackmustest für die Irrlehren. Wie steht ihr zu Jesus Christus? Was ist eure Lehre von Christus? Und auf der anderen Seite hat er eben auch gezeigt, ein wahrer Christ wandelt im Licht. Er ist Licht. Er wandelt im Licht. Das heißt nicht, dass er sündlos vollkommen wäre und nie sündigen würde. Aber wenn er sündigt, dann bekennt er seine Sünde und das Blut Jesu Christi reinigt ihn. Und da setzen wir jetzt ein, Kapitel 2. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also das Fundament unseres Glaubens und unserer Errettung ist die Erlösung. Ist es, dass der Herr Jesus das Sühnopfer oder die Sühnung für unsere Sünden geworden ist. Und ich denke, je länger wir in unserem geistlichen Leben wachsen, desto kostbarer muss uns und wird uns diese Erlösung durch das Blut Jesu Christi werden. Wir erkennen hoffentlich in unserem Leben, dass in uns selbst nichts Gutes ist, dass wir elende Sünder sind von Natur aus, solche, die unfähig sind zum Guten in uns selbst. Unser Fleisch, da ist genauso wenig Gutes drin wie das vom Apostel Paulus. Ja, wenn einer hätte sagen können, in meinem Fleisch ist was Gutes, dann denken wir der Apostel. Aber er sagt, in meinem Fleisch ist nichts Gutes und in unserem auch nicht. Sondern wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Wir sind unserer Stellung nach in Christus heilig und gerecht und vollkommen gemacht. Aber unsere Zuversicht, unsere Heilsgewissheit ruht auf dem vollkommenen Sühnopfer Jesu Christi, auf nichts anderem. Auf dem Blut des Lammes. Sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes, um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Das gilt auch für uns. Und deswegen, die wahren Kinder, die Kinder Gottes, die werden immer wieder angesprochen, mit einem wunderschönen, eigentlich meine kleinen Kinder, meine Kindlein. Aber das ist eher gedacht als meine lieben Kinder, die, die ich liebe, mit denen ich verbunden bin. Wir sind Geliebte, von Gott geliebt und auch hoffentlich von unseren Brüdern und Schwestern geliebt. Von Gott sind wir vollkommen geliebt. Und deswegen können wir Mut fassen in einer Welt voller Sünde, Gesetzlosigkeit und Verführung. Weil wir geliebte Kinder des Vaters sind und weil wir den Herrn Jesus haben, nicht nur als Erlöser, der am Kreuz für uns starb, sondern auch als einen Fürsprecher, der sich beständig für uns verwendet. Das ist so wichtig in der heutigen Zeit, dass wir wissen, ich darf wissen, Gott ist für mich, Römer 8. Wir lesen das mal, denn das schwingt mit, auch bei diesen Aussagen über die kleinen Kinder des himmlischen Vaters, die mitten in der Not bewahrt werden. Ja, Vers 31, Römer 8, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie soll er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles. Das haben wir in dem Lied gesungen. Uns fehlt es an nichts. Wir haben die Fülle der Gnade in Christus. Und das darf unsere Zuversicht sein in einer schweren Zeit. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Und zwar beständig. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Wenn wir in Versuchung sind, dann dürfen wir auch wissen, wie Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ja? Der Herr weiß um die Dinge. Er bewahrt uns, wenn wir bei ihm, nahe bei ihm bleiben. Und dann Vers 37, aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Das könnte eigentlich auch im Johannesbrief stehen. Ja? Das ist die Botschaft der Apostel an uns. Eine Botschaft des Trostes und der Ermutigung für Christen, die verunsichert sind von allerlei Irreführung. Das war schon damals der Fall. Das lesen wir eigentlich immer wieder zwischen den Zeilen in dem, was der Apostel Johannes seinen geliebten Kindern schreibt. Ja, wir sollen nicht sündigen, aber wir tun es. Ein Kind Gottes fällt immer wieder in Sünde, aber wir werden es noch sehen. Jemand, der in der Sünde lebt, der die Sünde regelmäßig und immer wieder und andauernd praktiziert, von dem sagt die Bibel nicht, dass er ein Kind Gottes sei. Sondern die Bibel sagt, wer das wirklich auf die Dauer tut, der zeigt eigentlich, dass er nicht aus Gott ist. Ja, das ist der Unterschied. Es wird ein bisschen verdeckt manchmal, deswegen haben wir in der Schlachterbibel da extra eine Fußnote gemacht, dass in diesen Stellen, wer aus Gott gezeugt ist, der tut nicht Sünde. Da steht des Präsens und das ist eine besondere Zeitform im Griechischen, die andauernde Handlung oder ständig wiederholte Handlung bezeichnet. Ja? Und hier steht, damit er nicht sündigt, steht in einer anderen Zeitform, die eine punktuelle Handlung. Das ist wichtig bezeichnet. Ja? Das sind wichtige Unterschiede. Also es geht darum, ein wahres Kind Gottes lebt nicht in der Sünde. Und wenn hier vielleicht welche sind, die genau wissen, dass sie in moralischen Sünden leben und das vielleicht schon über Jahre, dann kann ich nur sagen, räum auf in deinem Leben und mach ernst mit dem Herrn. Das kann nicht sein. Mach ernst mit dem Herrn. Du kannst nicht mit dem Blut Jesu Christi spielen. Und auf der anderen Seite gibt es echte Christen, die immer wieder in Sünde fallen, denen es aber leid tut, die das bekennen, die wieder heraus wollen und vielleicht nicht können. Das ist eine ganz andere Ebene. Da haben wir einen Fürsprecher und da will uns der Herr Jesus helfen, wobei das geht nicht ohne Selbstgericht und Buße und klares Bekenntnis. Ja? Wir brauchen diese innere Haltung, wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, hack es aus. Ja? Das haben wir nicht. Schone mich, ich will mich doch schonen. So kommen wir dann oft nicht weiter. Aber wie gesagt, der Unterschied ist ganz klar, die echten Kinder Gottes, sie haben ein Erlöser, der mit seinem Blut für ihre Schuld bezahlt hat und sie haben einen Fürsprecher. Und deswegen sind sie Überwinder, werden wir nachher noch sehen. Und dann geht es weiter. Vers 3. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden oder zum Ziel gekommen, könnte man auch sagen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Also hier ist nochmal das eine Kriterium für Echtheit. Das geht nicht um sündlose Vollkommenheit. Kein Mensch kann sagen, ich habe alle Gebote des Herrn Jesus völlig gehalten. Ja? Das wäre Selbsttäuschung. Aber es geht darum, wenn jemand wirklich aus Gott gezeugt ist und der Heilige Geist in ihm wohnt, dann wird er die Sünde meiden und wenn er in Sünde gefallen ist, Buße tun und sich wieder reinigen und er ist bestrebt und wird bereit sein, den Willen Gottes zu tun. Ja? Das ist ein Kriterium, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, es gibt auch heute gesetzesfreie Christen und die werden, ich habe auch die Ehre, die zweifelhafte Ehre, immer wieder als gesetzlich angesprochen zu werden. Ja? Und da heißt es, ja, der Rudolf ist so eng und gesetzlich. Der sagt doch tatsächlich, man soll gehorchen als Christ den Geboten. Das ist doch Gesetz. Ist das Gesetz? Nein. Das Gesetz sagt, du musst alle Gebote des alten Bundes halten, damit du lebst. Und das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Ja? Das Gesetz verurteilt uns. Wir können das Gesetz nicht halten aus eigener Kraft. Und das ist auch nicht die Botschaft der Gnade und der neue Bund. Aber der neue Bund sagt, du bist erlöst, deine Sünden sind dir vergeben, du gehörst jetzt Christus an, du hast den Heiligen Geist, du hast die Kraft Gottes und jetzt halte die Gebote des Herrn Jesus. Ja, das ist ganz klar. Das gehört zu dem neuen Leben dazu, dass wir gehorsam sind. Der erste Petrusbrief spricht die wahren Gläubigen an als Kinder des Gehorsams. 1. Petrus 1,14. Ja? Das heißt nicht, dass wir perfekt gehorsam sein könnten oder müssten, sondern es heißt, wir haben eine Herzenshaltung, die bereit ist, den Willen Gottes zu tun. Das ist das, was der Geist Gottes wirkt in einem wiedergeborenen Gläubigen. Und wenn das völlig fehlt, dann bitteschön frag dich vor Gott, wo stehe ich eigentlich? Ja? Und es gibt heute Leute, die sagen, ja, ich bin doch vom Gesetz erlöst, ich brauche nicht gehorchen. Ich kann mit jemand meiner Freundin zusammenleben, das geht doch gar keinen gesetzlichen Prediger was an. Ja, wir haben das so ausgemacht, wir haben die Freiheit in Christus. Und da müssen wir sagen, Moment mal, ja, Vorsicht, da sind wir auf einem falschen Weg. Das sind unechte Christen, tut mir leid. Ja, wer so redet, wer meint, ich kann doch im Ungehorsam leben, die Gnade hat mich befreit zum Ungehorsam, der hat es die Gnade nicht richtig verstanden. Die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, Titus 2. Ja? Und der Römerbrief sagt, Römer 6, sollen wir etwa in der Sünde verharren, damit die Gnade überströmend wäre? Das sei ferne. Ja? Das sind die Fronten, das sind die Unterschiede und die müssen wir in der heutigen gesetzlosen Zeit mehr denn je beachten, denn es gibt gesetzlose Christen. Die sind keine echten Christen, aber sie sind gesetzlos. Sie sagen, ich habe die Freiheit zu sündigen. Ja. Ja, dann haben wir den heiligen Gott noch nicht recht erkannt. Und wir haben auch den Herrn Jesus nicht wirklich erkannt. Wer sein Sühnopfer ernst nimmt, der kann nicht leichtfertig sagen, ja, dann tun wir mal eine Sünde. Ja, ist ja nicht so schlimm. Das geht nicht. Ja, Vers 7. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ja, diese Gnostiker waren Leute, die hatten eine totale geistliche Überheblichkeit. Die haben gesagt, wir sind die erleuchteten Oberklasse-Christen und diese einfachen Gläubigen, das sind die Unterklasse-Christen, die sind auf einer bloß seelischen Stufe. Mit denen können wir gar nichts anfangen. Und diese Leute, und das sehen wir überall, wo der Geist des Satans ist, da ist Hochmut und Hass und Neid und Eigensucht. Ja? Das ist auch bei den Irrlehrern so. Ja? Die falschen Propheten, die falschen Apostel, die falschen charismatischen Verführer, die verachten die einfachen Kinder Gottes. Die fühlen sich weit über sie erhoben, weil der Satan ihnen ein aufgeblasenes verfinstertes Herz gegeben hat. Und wenn jemand nicht jedes wahre Kind Gottes auch ein Stück in Liebe und Erbarmen annimmt, dann stimmt etwas nicht. Da müssen wir uns natürlich alle prüfen. Denn ganz ehrlich, mit der Agape-Liebe zwischen den Kindern Gottes ist es nicht so gut bestellt. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir im Westen hier in einer faulen Atmosphäre des Friedens, des Wohlstands leben, wo jeder eigentlich sagt, ich brauche doch meinen Mitbruder gar nicht. Ja, eigentlich lebe ich vielleicht besser ohne ihn. Ja, das stimmt nicht. Ich bin viel mit russlanddeutschen Geschwistern zusammen, die in einer Zeit der knallharten Verfolgung durch den Kommunismus waren und die waren aufeinander angewiesen. Die haben in ganz anderer Weise eng zusammengehalten. Und da war das auch mit der Bruderliebe anders. Da warst du froh, wenn du vielleicht in der Armee warst, unter lauter dich hassenden Kommunisten, und hast ein Kind Gottes entdeckt, der vielleicht in einer ganz anderen Kirche war, Lutheraner oder sonst was. Aber du warst froh und du hast mit ihm Gemeinschaft gesucht. Ja? Und wir, ja, wir müssen uns da schon prüfen. Aber hier geht es ja um die, die gar keine Agape haben. Wir haben zu wenig, ganz gewiss zu wenig davon. Das muss ich auch von mir sagen. Ja? Lieben wir die Brüder und Schwestern? Lieben wir sie nicht, weil sie uns passen, weil sie uns sympathisch sind, weil sie in unserer gleichen gesellschaftlichen Ebene sind, auch Akademiker oder was nicht was, sondern lieben wir sie, weil sie von Gott gezeugt sind, weil Gott sie begnadigt hat und angenommen hat. Nehmen wir sie dann auch an. Das heißt nicht, dass ich mit allem einig sein kann, was vielleicht ein Kind Gottes sagt. Ja? Aber ich will zum Beispiel anerkennen, dass es wahre Kinder Gottes in der Pfingstbewegung gibt. Und ich bekämpfe die Pfingstbewegung und ihren Irrlehren, gerade weil ich das Beste dieser Kinder Gottes will. Aber ich darf sie nicht verachten oder verurteilen oder mich ihnen gegenüber bösartig verhalten. Das darf ich nicht, das will ich auch nicht. Ich will sie gewinnen für die Wahrheit des Herrn. Ja? Und ein wahrer Gläubiger, der die anderen Gläubigen liebt, der muss vielleicht in vielem oft seufzen und sagen, Herr, erbarme dich, gib meinen Mitgeschwistern Licht, gib ihnen die Kraft, dass sie sich absondern aus falschen Gemeinden, aus falschen Verbindungen, von falschen Lehren, aber ich darf sie trotzdem lieben und als meine Mitgeschwister schätzen. Wie gesagt, wir haben da ein Riesendefizit. Jeder kann sich mal prüfen. Musste ich auch schon verschiedentlich tun, wie es da um unser Herz bestellt ist. Aber hier geht es ja um Licht oder Finsternis. Ja? Hier geht es darum, habe ich überhaupt Liebe zu den Geschwistern oder hasse ich wahre Kinder Gottes, weil sie meiner Irrlehre zum Beispiel nicht folgen. Ja, das tun die Irrlehrer. Die können das nicht leiden. Und jetzt kommt der Abschnitt, ja, vielleicht noch dieser Vers 12. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Also Sündenvergebung ist das herrliche Erbteil der wahren Kinder Gottes. Das ist das, worüber wir uns von Herzen freuen können. Aber dann geht es eben jetzt auch um ein wichtiges Thema, im geistlichen Leben, nämlich, dass wenn wir mit Verführungen zu tun haben, dass wir eine gewisse geistliche Reife brauchen als Schutz vor den Verführungen. Und deswegen, ab Vers 13, finden wir verschiedene geistliche Entwicklungsstadien angesprochen. Ich lese mal, ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ja, wir haben alle Kinder Gottes von Gott gezeugt durch den Heiligen Geist, von Gott gezeugt durch das Wort des Evangeliums. Es ist wichtig, dass wir das festhalten. Kinder Gottes sind solche, die von Neuem geboren sind, aus dem Wort und aus dem Geist. Das ist auch die Not in vielen verführerischen Bewegungen, ob das jetzt eine liberale FEG ist oder eine erzcharismatische Gruppe. Da wird das Wort Gottes, das biblische Evangelium, gar nicht mehr gepredigt. Und dann kommt es zu Fehlgeburten, zu Bekehrungen, die nicht in einer Wiedergeburt münden, weil die Menschen vielleicht sich in einer Emotion für Jesus entschieden haben, ohne das Wort Gottes, das sie von ihrer Sündhaftigkeit überführt und ihnen den Erlöser biblisch zeigt, wirklich gehört zu haben. Ja, da gibt es Not, da gibt es Verirrungen. Und deswegen, ein wahres Kind Gottes, die Grundlage der Wiedergeburt ist das Wort, nicht eine Emotion, nicht ein Gefühl. Und die Grundlage der Wiedergeburt ist dieses zeugende Wirken des Heiligen Geistes, dass etwas Neues entsteht. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Aber dieses neue Leben, das entfaltet sich, das hat eine natürliche Tendenz zu wachsen. Ja? Also einem Embryo, wenn der mal gezeugt ist, dem muss man nicht erzählen, wachse, sondern das geschieht wie von selber, ja, Zellteilung, und es ist ein Wunder, wie das im Mutterleib heranreift, ein Kind wird daraus mit den ganzen Organen und so weiter, und dann später das Wachstum ist etwas völlig Normales. Und so sollte es auch bei den Gläubigen sein. Wenn sie von Neuem gezeugt sind, dann sind sie erstmal geistliche Babys, Säuglinge, die Muttermilch brauchen, sagt der Apostel Paulus, ja. Nur wenn du dann nach 10 Jahren immer noch Muttermilch brauchst und an der Flasche nuckelst, dann ist etwas nicht in Ordnung. Dann stimmt etwas mit dem geistlichen Wachstum nicht. Ja? Der Apostel Paulus bezeichnet es mit dem Problem des Unmündigen. Ja? Jemand, der nicht die Wachstumsschritte in der Nachfolge des Herrn Jesus getan hat, er ist unreif. Er ist vielleicht mit 5 oder 10 Glaubensjahren immer noch so, dass ihm jemand vorsagen muss, was richtig und was falsch ist, und dass er immer nur Trost und Hilfe haben will und gar nicht mal herausgefordert wird, wirklich Schritte in der Nachfolge zu tun oder sein Leben aufzuräumen. Und dann wird es krankhaft. Dann ist es ein Problem, das wir heute ganz viel haben, unmündige, fleischliche Christen, die nicht in der Lage sind und nicht bereit sind, geistlich selber voranzugehen, Verantwortung zu übernehmen, zu dienen, sich selbst zu verleugnen. Ich lese vielleicht da mal gerade aus dem Epheser 4 diese bekannte Stelle, wo es Gottes Wachstumsprogramm uns vorgestellt wird. Das können wir leider nicht ausführen, aber ich möchte es zumindest uns vor Augen führen. Ab Vers 11 in Epheser 4, der erhöhte Herr hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Das ist Gottes Wille für uns. Wir sollen das Unmündigsein ablegen. Wir sollen zur Reife kommen. Wir sollen immer mehr den Herrn Jesus Christus kennenlernen, indem wir alles haben. Aber wisst ihr, das kleinste Baby hat die Fülle. Das ist genauso wie ein Baby, das in eine Millionärsfamilie geboren wird, vielleicht schon 200 Millionen auf dem Konto hat, seit seinem ersten Geburtstag, und weiß es nichts und kann aber auch mit dem gar nichts anfangen. Ja? Ich muss zur Mündigkeit kommen, damit ich das, was mir geschenkt wurde in Christus, auch wirklich in meinem Leben anwenden und umsetzen kann. Und darum geht es. Das verlangt Schritte der Buße, der Hingabe an den Herrn, des Gehorsams gegenüber dem Wort Gottes, des Studiums des Wortes. Das geschieht nicht im Alleingang. Und es ist auch so, du kannst geistlich zurückgehen. Im Körperlichen kannst du nicht zurückwachsen im Normalfall. Ne? Aber geistlich kannst du schon weiter gewesen sein und gehst wieder zurück. Und es gibt nicht wenige Christen, die das vielleicht von sich bekennen müssen. Also da geht es darum, bleib dran in deiner geistlichen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Geh vorwärts, wenn er dich vorwärts führt. Sperr dich nicht. Es liegt nicht am Herrn. Er will uns vorwärts führen, zur Reife führen. Es liegt an uns, wenn wir Unmündige sind, vielleicht noch nach 10, 15 Glaubensjahren. Ja, aber das Wachstumsprogramm ist, dass wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre. Das waren wir zum Beispiel, als wir in die Charismatik kamen. Genau solche. Aufgeblasen, unreif, ein bisschen stolz. Ich kann das schon erkennen, wenn da wirklich ein Irrtum ist, dann merke ich das. Ja? Ich habe echt geglaubt, wenn da irgendein Dämon wirksam ist, dann wird es mir gleich ganz schwummrig und mir läuft es kalt den Rücken und ich merke das sofort, wenn da ein falscher Geist ist. Ich habe nichts gemerkt, also war kein falscher Geist da. Ja? Und 4 Jahre später habe ich gemerkt, nein, ich war töricht. Ich war unreif. Ich habe es gar nicht erkannt. Es lag nicht an Gott, es lag an mir, dass ich es nicht erkannt habe. Aber so geht es vielen Christen heute. Sie laufen rein in die Falle des Teufels und merken erst mal gar nichts. Ja? Und deswegen, dieser Weg zur Reife ist wichtig. Deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben, Auf dem Weg zur geistlichen Reife, weil mir das so wichtig war. Wir können noch so viel Aufklärung betreiben und vor Verführungen warnen, wenn die Gläubigen nicht mit dem Herrn leben und Schritte tun in der Nachfolge und wachsen, dann nützen die Warnungen nichts. Dann laufen die trotzdem ins Messer. Ja? Oder nutzen eben nur wenig. Also das, denke ich, ist hier auch erkennbar. Diese drei Stadien, die Kindlein. Und von ihnen wird einfach gesagt, sie haben den Vater erkannt. Das heißt, sie haben gemerkt, dieser heilige Gott, der vorher gegen mich war, der mich aufgrund meiner Sünden verurteilen musste, vor dem ich vielleicht Angst haben musste, der ist jetzt mein Vater. Ich habe Vergebung der Schuld. Ich bin angenommen als Kind Gottes. Es ist interessant heute, es sind glaube ich viele Christen, die sagen, ja, ich habe den Herrn Jesus erkannt. Ja? Ich weiß nicht, wie viele sagen würden, ich bin so froh, dass Gott mein Vater ist jetzt. Ja? Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch irgendwie mit dieser Vaterfeindlichkeit in der Gesellschaft zusammenhängt, aber die Bibel sagt hier, ihr habt ihn als Vater erkannt. Ja? Und dann die Väter, von denen wird gesagt, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ist auch interessant. Ich habe am Anfang erst mal gedacht, ah, das ist bestimmt der Vater, der ewige Gott, der von Ewigkeit her ist. Dann habe ich gemerkt, das ist auch der Sohn. Genauso. Christus ist auch von Ewigkeit her. Kein Anfang. Ja? So wie der Vater auch. Und deswegen, es ist im Grunde austauschbar. Es ist im Grunde der Vater und der Sohn. Der Vater im Sohn. Der Vater durch den Sohn. Wie man es will. Es ist auf jeden Fall eine andere Dimension, nämlich die Ewigkeitsdimension Gottes. Die Größe, die Ratschlüsse Gottes. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sieht ein kleines Baby nicht. Das sieht nur, Gott ist nicht mehr mein Richter. Ich bin begnadigt. Ja? Und die Väter sind solche, die normalerweise weiter sehen können. Und es sind auch solche, die Gott mehr vertrauen können, weil sie sehen durch alles Versagen der Menschen, Gott kommt zu seinem Ziel. Also so verstehe ich das. Vielleicht können andere ganz anders verstehen. Aber ein Vater, ein geistlicher Vater ist jemand, der auch barmherzig und geduldig sein kann. Das ist zum Beispiel was, wo ich viele Probleme habe. Ja. Ich habe mir manchmal gedacht, Junge, du bist eigentlich eher ein Jüngling als ein Vater. Warum? Weil du so viel kämpfst. Ja? Und weil dir das fehlt, dass du in Barmherzigkeit siehst und trotzdem kommt Gott mit seinen Kindern zum Ziel und man kann ihnen helfen und sieht vielleicht nicht so schnell Ergebnisse. Ich will immer ganz schnell Ergebnisse sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, ja, warum versteht er es denn nicht? Warum tut er denn nicht den nächsten Schritt? Ja? Aber ich denke dann immer an Mose. Mose ist ein geistlicher Vater gewesen. Ja? Und er hatte Geduld. Der war nicht wachsweich und hat nicht den Leuten nachgegeben. Aber hat Geduld gehabt und hat gewusst, Gott, dieser allmächtige, barmherzige Gott, kommt zum Ziel. Aber mir ist jetzt vor allen Dingen sind die Jünglinge wichtig, weil ich glaube, in der Auseinandersetzung mit Verführungen, und von denen wird ja auch am meisten gesagt, sind die Jünglinge besonders wichtig. Dass wir dem Babyalter entwachsen sind und geistlich Jünglinge sind. Das gilt übrigens auch für unsere Schwestern. Alles, was mit dem geistlichen Zustand zu tun hat, da wird geredet von der Sohnschaft in Christus. Ja, das gilt auch für unsere Schwestern. Ja, was wird da gesagt? Die ausführliche Fassung ist, ihr seid stark, das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Ist doch interessant. Timotheus wird ermutigt, sei stark in der Gnade, die in Christus ist. Epheser 6, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark. Wisst ihr, in der Auseinandersetzung mit den Irrlehren und dem Satan, der ja hinter diesen Irrlehren steht, da ist Fleisch gar nichts. Intellekt kannst du vergessen. Frommen Willen kannst du abhaken. Ja? Da gilt nur die Kraft des Geistes Gottes. Ja? Der innere Mensch, der gestärkt wird durch das Wort Gottes, durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Und die Kraftwirkung des Heiligen Geistes haben die, die dem Herrn gehorchen. Die, die sich ihm zur Verfügung stellen, nicht die, die eigenmächtige Wege gehen und immer sich um sich selber drehen. Das ist ja das Problem. Ja? Also ein Jüngling hat sich dem Herrn ganz zur Verfügung gestellt. Römer 12, 1. Gebt eure Leiber hin. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes als ein lebendiges Opfer. Den Willen Gottes zu tun. Das ist die Quelle der geistlichen Kraft aus meiner Überzeugung heraus. Sie sind stark. Sie lassen sich also nicht immer müde machen und stolpern, weil sie als junge Männer auf ihre eigene Kraft vertrauen. Ja? Das funktioniert nicht. Ja? Jesaja 40. Jünglinge stolpern, fallen hin, ermatten. Aber die auf den Herrn harren, die kriegen immer neue Kraft von oben. Und diese Kraft brauchen wir. Das Wort Gottes bleibt in ihnen. Das ist auch interessant. Also das heißt nicht, die lesen nur das Wort Gottes, sondern das Wort Gottes ist in ihnen eine Kraft geworden, die beständig in ihnen bleibt. Sie leitet, sie ermutigt und korrigiert, die sozusagen lebendig ihr Leben bestimmt. So verstehe ich das. Und das ist ein Unterschied. Das wird auch nicht nur dadurch getan, dass man viel Bibel liest, obwohl das sehr empfehlenswert ist. Sondern da geht es auch um das Gehorchen und das Ausleben. Das geht darum, dass ich mit dem Herrn Jesus lebe, dann wird sein Wort in mir sein und dann wird zum Beispiel sein Wort mich auch erinnern, wenn da jemand irgendwas Falsches sagt, dass ich plötzlich merke, aber Moment mal, da steht doch auch das geschrieben, das stimmt doch gar nicht. Ja? Und genauso, dass wir innerlich vom Wort Gottes geleitet werden, den Willen Gottes immer mehr zu erkennen, das ist einfach auch wichtig für die Endzeit. Und das bedeutet eben auch ein Leben im Gehorsam, in der Abhängigkeit vom Herrn Jesus zu führen. Und da fehlt es oft. Da fehlt es oft. Da kann ich nur Mut dazu machen. Ja, das sind keine Zeiten, wo wir tändeln können, wo wir uns um uns selber drehen, unser Ego pflegen, unseren Eigenwillen. Dafür ist die Endzeit denkbar ungeeignet. Das geht eigentlich in keiner Zeit. Sollten wir nicht tun. Aber in der Endzeit ist es besonders schädlich. Ja? Und das andere ist, wir haben den Bösen überwunden. Der Satan kommt ja in drei verschiedenen Formen zu den Gläubigen, wenn man das mal so vereinfacht. Er kommt als die Schlange, die zur Sünde verführt. Sollte Gott wirklich gesagt haben, sei doch nicht so eng und gesetzlich, mach's doch einfach. Der Satan kommt als der brüllende Löwe, der uns einschüchtern will mit Verfolgung. Wir haben das vorher gelesen. Gender Mainstreaming wird von oben bis unten durchgesetzt und wo nötig wird gegen solche, die widerstreben, Gewalt, staatliche Gewalt angewandt. Zwangsmaßnahmen. Einschüchterung. Und die dritte Form ist vielleicht die gefährlichste. Der Satan kommt als Engel des Lichts. Er verkleidet sich in einer religiösen Gestalt als ein anderer Jesus zum Beispiel. Er kommt mit Visionen, mit irgendwelchen Träumen, mystischen Erlebnissen oder er kommt mit hyperintellektuellen Irrlehren, die Liberaltheologen am laufenden Band produzieren. Ja? Egal wie, er kommt als ein Verführer, pseudofromm. Und in all diesen drei Ebenen müssen wir lernen, den Satan, den Bösen zu überwinden. Und das tun wir wiederum natürlich nur aus der persönlichen Beziehung zu dem Herrn Jesus. Durch ihn überwinden wir weit, nicht aus uns. Ja, das ist klar. Aber es geht darum, dass ich zum Beispiel gefestigt bin in der gesunden Lehre, sodass ich eine Irrlehre erkenne, auch wenn ich sie vielleicht vorher noch gar nie gehört habe. Wisst ihr, wir werden das nachher sehen bei der Salbung. Da geht es nicht darum, dass ich alles sofort durchschaue. Das geht gar nicht. Ja? Aber es geht darum, dass ein gesunder Gläubiger, der im Wort gegründet ist, der hat ein Gespür. Ja, ein flaues Gefühl in der Magengegend, Moment mal, da stimmt was nicht. Und das müssen wir ernst nehmen, ihr Lieben. Und das andere ist, dass wir den Bösen als Ankläger überwinden. Ich weiß nicht, als junger Christ, da ging es mir auch so, du bist eifrig, du willst dem Willen des Herrn tun, du willst dich hingeben und dann fällst du in Sünde, erleidest eine Niederlage. Und wer kommt dann? Der Verkläger. Hey, du kannst es vergessen, du bist eine Null, du hast versagt. Gott wird dich nicht mehr anschauen. Mit den Sünden kannst du doch vor einem heiligen Gott nicht bestehen. Gib's auf! Kennt ihr das? Ja? Und diese Dinge, dass wir merken, wenn ich hinfalle, dann kann ich wieder aufstehen, weil das Blut Jesu Christi für meine Schuld geflossen ist und weil ich den Beistand zu meiner Rechten habe, weil ich einen barmherzigen hohen Priester im Himmel habe. Das gehört dazu. Ja? Wir müssen auch Niederlagen überwinden können. Auch wenn wir verführt waren. Es gibt Leute, die kommen da nachher nicht mehr richtig raus. Die haben dann für den Rest ihres geistlichen Lebens noch Jahre später eine deutliche Schlagseite und einen kompletten Nebel im Kopf. Ja? Ich sage das nicht böse. Ich versuche viele Geschwister zu betreuen, die aus Verführungen rauskommen. Das ist uns ein Anliegen, meiner Frau und mir, solchen zu helfen, auch seelsorgerlich. Wir haben viele Korrespondenz mit solchen Menschen. Und wir merken, die einen tun Buße und rappeln sich auf und werden durch diesen heilsamen Schock gestärkt, jetzt aber dem Herrn treu nachfolgen, jetzt aber das Wort studieren und die gehen vorwärts. Denen wird es im Letzten zum Segen. Und dann gibt es andere, die sind noch Jahre später, die taumeln einfach von einem Irrlehrer zum anderen, dann sind sie mal wieder da und dann merken sie nicht, dass das auch Verführung ist oder dann hängen sie sich an irgendeinen Guru oder dann sind sie jahrelang gar nirgends. Ihr Lieben, das ist eine Krankheit. Ich gucke jetzt niemand an, ich kenne auch niemand, aber es ist eine Krankheit, wenn wir über Jahre nicht als Einzelpersonen rumhängen und nicht in einer bibeltreuen Gemeinde sind. Ich biete meine Vorträge zum Download an, es gibt Sermon online, das ist alles gut und richtig für Menschen, die nach Wahrheit suchen. Aber wenn das ein Vorwand dafür ist, dass man nicht in eine biblische Gemeinde vor Ort geht, dann ist was nicht in Ordnung. Wir brauchen die Gemeinschaft mit den Gläubigen und es geht natürlich nicht in der perfekten Gemeinde, ja, denn das gibt es so nicht, aber es muss eine biblisch orientierte, gesunde Gemeinde sein, da muss ich bereit sein, auch 40 Kilometer zu fahren. Obwohl ich das Gefühl habe, in der Schweiz ist das nächste Tal das Limit, wo jemand hinfährt normalerweise. Und das Limit liegt vielleicht bei 15 Kilometern. Aber das finde ich zum Beispiel nicht richtig. Wir fahren jedes Mal 30 Kilometer, ja, in die Versammlung. Das ist natürlich kein Idealzustand. Es ist besser, wir haben vielleicht eine kleine Hausgemeinde vor Ort, als dass wir 50 Kilometer fahren. Denn die Gemeinschaft ist natürlich beeinträchtigt. Bevor ich aber gar nichts habe, bitteschön, dann geht in eine Gemeinde, wo ihr ein bisschen länger fahren müsst. Ja? Aber wie gesagt, den Bösen überwinden, das bedeutet, dass ich lerne, die Listen des Teufels, seine Entmutigung, sein Druck, sein Drohen, aber auch sein Verklagen, dass ich das durchschaue und überwinde und wieder aufstehe, nachdem ich gefallen bin. Ja? Und dann kann der Feind nämlich nichts mehr machen. Wenn ich weiß, wer ich in Christus bin und was ich in Christus habe, dann hat der Teufel keine Chance mehr. Aber ich muss natürlich wachsam sein. Ich muss beten. Ich muss in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn auch bleiben. Und da sind wir manchmal, machen wir manchmal Fehler. Und eine große Gefahr für die Jünglinge, so lese ich das, deswegen habe ich das gleich weitergelesen, ist die Weltliebe. Ja? Was uns als Gläubige, die wir vielleicht schon einen gewissen Reifezustand haben, gefährlich sein kann, ist, dass wir die Welt mit ihren Attraktionen liebgewinnen. Und da gibt es manchmal zum Beispiel sehr begabte junge Männer, junge Brüder, die vielleicht auch im Reich Gottes durchaus etwas tun könnten, aber die sind so begabt und so klug, die werden von der Welt in eine Karriereleiter reingeschoben und dann steigen sie immer weiter auf und irgendwann sind sie für die Gemeinde nicht mehr brauchbar. Höchstens noch als passiver Besucher da. Aber ihre ganzen Fähigkeiten, ihre ganze Zeit und Kraft wird aufgesogen von einer weltlichen Karriereberuf. Ja, da hat der Teufel sein Ziel so rum erreicht, wenn er es nicht andersrum erreicht hat. Ja? Wenn es uns nicht klar ist, dass wir von der Welt abgesondert sind durch das Blut Christi, dass wir mit der Welt nichts mehr gemein haben. Der Apostel Paulus sagt, ich bin der Welt gekreuzigt und die Welt ist mir gekreuzigt, gestorben, aus, vorbei. Das ist eine Haltung, die muss ich immer wieder neu einnehmen. Die Verlockung der Welt, der Besitz der Welt, die Karriere der Welt. Mancher kann vielleicht in einer verantwortlichen Position als Christ überleben, aber dafür braucht es besondere Gnade. Und für andere ist es vielleicht viel besser zu sagen, nein, danke, ich will gar keine Karriere machen, ich will Zeit für meinen Herrn haben und für den Dienst und bleib lieber irgendwo auf der mittleren Ebene. Ja? Je höher du kommst, desto größer sind die Versuchungen und Probleme. Jeder muss das selber wissen, wir müssen uns vom Herrn leiten lassen. Aber Tatsache ist, die Welt mit ihren verschiedenen Lüsten und Ablenkungsmanövern, auch mit Kultur, mit Ästhetik, mit Schönheit, mit Theater, ist eine Gefahr für Christen, weil wir dann die Priorität der Nachfolge unseres Herrn Jesus ganz subtil allmählich aus dem Auge verlieren. Und unsere Liebe zum Herrn erkaltet, unser Heiligungsleben wird immer schwächer. Ja? Deswegen, man hat früher ganz klar gesagt, Fernsehen, das ist einfach verkehrt. Ja? Vertrete ich auch heute noch. Das Problem ist, durch das Internet kommt das Fernsehen durch die Hintertür wieder rein und fast jeder braucht das Internet, zumindest beruflich, und dann ist er in der großen Gefahr, plötzlich auch den Fernseher wieder zu haben, mit allen Ablenkungen. Ja, ich zitiere immer ganz gern von William MacDonald, der gesagt hat, kein Christ, der vor dieser matten Scheibe sitzt, kann im Reich Gottes irgendwas Großes und Wirksames vollbringen. Ja? Das ist nicht Gesetzlichkeit, sondern das ist einfach Tatsache, wenn ich mich ständig von den Impulsen der Welt füttern lasse, ohne dass ich dafür einen Auftrag habe, dann wird mein geistliches Leben verarmen und schwächer werden. Das ist ganz klar. Ja? Und deswegen auch nochmal die Gefahr der Smartphones. Ja? Da predige ich sehr dagegen und ich selber habe noch ein altes Klapphandy. Ja? Ganz bewusst. Das ist nicht, dass man das nicht haben dürfte. Ja? Ein reifer Christ kann das vielleicht haben. Aber es ist eine große Gefahr für viele Christen, Stunden an Zeit zu verlieren mit Nichtigkeit. Ja? Abgelenkt zu werden, dass man nicht mehr gesammelt ist, dass man auch nicht mehr in der Lage ist, ein Buch zu lesen. Und da freut sich der Teufel drüber und lacht, ihr Lieben. Und ich beobachte das mit Sorge, dass immer weniger Christen Bücher lesen. Und zwar, wir müssen auch aufklärende Bücher lesen, das sage ich jetzt mal einfach so, auch wenn es in eigener Sache vielleicht klingt. Wir müssen aufklärende Bücher lesen in manchen Dingen, damit wir überhaupt ein biblisches Fundament haben, Irrtümer zu durchschauen. Und wir müssen natürlich auch erbauliche Bücher lesen, Bibelkommentare, Dinge, die uns tiefer in der gesunden Lehre gründen. Und wenn der Teufel es schafft, die ernsthaften Christen mit diesem Spiel am blauen Bildschirm zu beschäftigen, dann hat er ganz viel gewonnen, ohne dass er sie direkt zur Sünde verführen muss. Ja? Allein schon Ablenkung und falsche Prioritäten können uns schwer schädigen in der Endzeit. Wir müssen da einfach heilige Entschlüsse fassen und sagen, es gibt Grenzen, wie auch immer. Filter, Dinge, dass ich meinen Internetkonsum begrenze und mir genügend Zeit lasse für Gottes Wort, für biblische Gemeinschaft und diese ganz wichtigen geistlichen Dinge. Sonst hat die Welt uns überwunden durch die Hintertür. Ganz listig. Gut, jetzt will ich noch einen Abschnitt lesen, zu dem kann ich jetzt nicht mehr so viel sagen, aber ich lese ihn trotzdem uns noch ab Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Antichristen, da gibt es ja immer noch so die Theorie, die Pietisten und Reformatoren haben gesagt, der Papst ist der Antichrist. Glaube ich nicht. Aber der Papst ist ein Antichrist, das glaube ich, 100%. Ja? Nämlich ein anstatt Christus, der sich als Stellvertreter Christi auf Erden aufspielt und sich priesterliche Vollmacht zuschreiben lässt, die nur Christus im Himmel wirklich hat. Das ist der ein Antichrist. Ja? Der Antichrist wird ein anderer sein und der kommt erst in der Zukunft und der hat ganz bestimmte Eigenschaften. Auch da sind sich die Ausleger nicht ganz einig, aber er wird auf jeden Fall ein König, ein Herrscher sein und ein listiger, anmaßender Mensch. Und was ich eben da ganz wichtig finde, er wird sich als Mensch zu Gott erklären und anbeten lassen. Ja? Und deswegen, der Humanismus ist die wiedergöttliche Falschreligion der Endzeit. Ja? Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Mensch vergottet sich selbst. Ja? Und das ist diese Entwicklung. Aber die vielen Antichristen, zu denen zählten die gnostischen Irrlehrer des ersten Jahrhunderts, zu denen zählen die Liberaltheologen, alle miteinander des 20. und 21. Jahrhunderts, die sind im Grund Antichristen. Sie leugnen den wahren Herrn Jesus Christus in seiner Gottheit und Menschheit. Ja? Und das ist ein Hauptkriterium für falsche Lehre. Ja? An der Frage des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes, des Erlösers, scheiden sich die Geister. Das können wir aus dem ersten Johannesbrief ganz klar und deutlich erkennen. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie sind nicht von uns. Das Problem ist ja, diese Irrlehrer, die waren vielleicht sogar mal in bibeltreuen Gemeinden. Ja? Die haben den Anschein von wiedergeborenen Christen, aber sie sind es nicht wirklich. Das merkt man erst vielleicht nach einer gewissen Weile. Ja? Das ist beunruhigend. Aber letztlich ist klar, es muss offenbar werden, dass sie unecht sind. Und es zeigt sich dann irgendwann. Vers 20, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. So ist klar, der Islam ist antichristlich, ne? Muss jedem klar sein. Also von wegen, wir verehren denselben Gott. Das ist so ein Betrug, der da von den ökumenischen falschen Christen begangen wird und von der katholischen Kirche natürlich genauso. Ja. Das ist einfach, da wird die kommende Hure Babylon, die Welteinheitsreligion vorbereitet, aber das ist glasklar vom Wort Gottes her, dass das niemals derselbe Gott sein kann. Ja. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, das ist der Titel des lebendigen Gottes der Bibel. Ja. Und dieser Gott, der keinen Sohn hat, das ist ein falscher Gott, das ist gar keine Frage. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Also es ist auch wichtig, dass wir verstehen, was ist das Kriterium? Das Kriterium ist die Apostellehre. Das Kriterium ist das Neue Testament, können wir von heute sagen. Ja? Das, was die Apostel verkündigt haben, das ist das Fundament. Nicht, was irgendein falscher, dahergelaufener Neuapostel oder Neuprophet verkündigt. Das ist Lüge, das können wir abhaken. Sondern das Fundament, das uns auch die Unterscheidung erlaubt zwischen Wahrheit und Irrtum, ist das, was von Anfang an von den Aposteln gelehrt wurde. Ja? Das Neue Testament. Dort finden wir die Wahrheit und dort, an das müssen wir uns halten. Sobald wir anfangen, irgendwelchen Neulehrern zu glauben, die sagen, ich habe jetzt was ganz Neues entdeckt, den Schlüssel zum Erfolg, den Schlüssel zur Heilung, den Schlüssel zu was nicht was, vergiss es. Ja? Das ist Betrug. Ich darf mich an die Bibel halten, das Wort Gottes und in aller Einfalt der Bibel folgen und dann bin ich auch geschützt vor den Verführung. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern so wie die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Ja, das ist ein bisschen schwierig mit der Salbung. Ja? Es ist ganz klar, wir haben den Heiligen Geist innewohnend, wenn wir gläubig geworden sind. Und der Geist Gottes, der spricht nicht zu uns in hörbaren Stimmen. Der Geist Gottes gibt uns Zeugnis. Er bezeugt unserem Geist. Und er gibt uns Zeugnis auch über Irrlehren. Nicht, dass wir jetzt das sofort genau theologisch durchschauen, sondern das ist eben dieses Unbehagen. Ja? Und das habe ich schon verschiedentlich gehört, dass Leute, die völlig unbeleckt waren, gerade frisch bekehrt, ein paar Wochen im Glauben, kommen in eine Pfingstgemeinde rein, schauen sich das an, sagen, oh, das ist ein furchtbares, falsches Zeug, will ich nie wieder hin. Das war das Zeugnis des Geistes. Wenn du aber fleischlich lebst als junger Gläubiger und den Geist betrübt hast, dann sagst du, oh toll, da gehe ich wieder hin. Das gefällt mir, das macht Spaß. Ja? Also wir können das Zeugnis des Geistes betrüben und dämpfen. Und wenn wir ein paar Mal die roten Ampeln von Gottes Geist überfahren haben, dann zieht sich der Geist erstmal zurück und redet nicht mehr und lässt dich erstmal laufen. Ja? Aber nicht, dass du sagen könntest, ja, Gott hat mich ja nicht gewarnt, sondern Moment mal, ja? Wenn du dir das genau prüfst, wirst du feststellen, Gott hat dich sehr wohl versucht zu warnen, aber du hast ein paar Warnsignale überfahren und dann kann es sein, dass du gar nicht mehr auf das hören kannst, wo du gewarnt wirst. Ja? Und das müssen wir auch wieder neu lernen, empfindsam zu sein für die Stimme, für das Wirken des guten Hirten durch seinen Geist in unserem Leben. Der Herr spricht durch sein Wort, Der Herr spricht in unsere Gedanken hinein und wir müssen das lernen zu unterscheiden, was ist ein vom Geist geschenkter Impuls und was ist ein Impuls aus unserem Fleisch oder sogar von was vom falschen Geist. Ja? Das ist schwierig am Anfang. Aber wenn wir, je näher wir mit dem Herrn leben und je mehr wir auch in seinem Wort gefestigt sind, desto mehr können wir auch lernen, vom Geist geleitet zu leben. Und deswegen brauchen wir trotzdem noch den Dienst der Lehre. Ja, also manche haben den Vers missbraucht und gesagt, ich lese nur die Bibel, ich brauche keine Bibellehre, ich brauche das alles nicht, weil die Salbung belehrt mich über alles. Ja. Ich denke, das ist eine einseitige Äußerung, die so nicht gemeint ist, denn sonst hätte Gott nicht diesen Dienst der Lehre auch eben in seine Gemeinde hineingebracht und auch die Ermahnung durch Hirten brauchen wir. Ja. Wenn jemand sagt, ich bin nur innen geleitet, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Wir brauchen die Gemeinschaft des Leibes und die Korrektur durch andere auch mit dazu. Ja, ich will noch den letzten Abschnitt lesen, nicht mehr viel dazu sagen, dann machen wir auch Schluss. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, mit diesem hoffnungsspendenden Abschnitt will ich schließen. Kinder Gottes sind solche, die eine Hoffnung haben. Eine glückselige Hoffnung, sagt Titus 2. Und das ist, dass wir die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus erwarten dürfen. Wenn der Herr wiederkommt zur Entrückung der Gemeinde, wird er uns verherrlichen, verwandeln, wird diesen elenden Fleischesleib von uns nehmen. Ich hoffe, wir freuen uns darauf und merken, wie elend er ist und wie sehr unser geistliches Leben hindert und schädigt. Aber wir sind, das ist noch unsere Existenzweise, ja, das ist Gottes Wille. Aber wie wunderbar wird es sein, wenn wir verwandelt sind, wenn wir ihn sehen können, wie er ist und wenn wir wirklich diesem ganzen Szene des Verfalls, der Gesetzlosigkeit, der Verführung entrückt werden und in die Himmelsherrlichkeit eingehen dürfen. Und das sollte eine lebendige Hoffnung bei uns sein. Das war es für mich lange Zeit auch nicht. Da hat der Herr mich auch mal durch einen Auftrag, da einen Vortrag zu halten, nochmal aufgeweckt. Ja, obwohl ich das natürlich alles weiß. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man hat es im Hinterkopf. Ich hoffe es jedenfalls. Und trotzdem kann man so verstrickt sein in die Probleme des Alltags, dass man den Herrn gar nicht wirklich erwartet. Ja? Aber die Erwartung des Herrn ist ein ganz wichtiger Schutzfaktor in unserem geistlichen Leben. Ja? Wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich, heißt es zum Beispiel nachher. So wie er rein ist. Und wir wollen einfach auf diesen wiederkommenden Herrn warten und wollen uns freuen, dass dieses Ende, diese Hoffnung vor uns steht, dass wir unseren Lauf einmal vollenden werden in der Herrlichkeit. Und das kann uns auch Mut geben für die Kämpfe und Mühen dieser Zeit. Amen. Ich will noch zum Schluss beten. Vielleicht können wir da gerade noch dazu aufstehen, wer kann. Ja? Herr Jesus Christus, wir wollen dir einfach von Herzen danken, dass du uns auch dieses wunderbare Wort gegeben hast, diesen ersten Johannesbrief, in dem wir so sehr auch deine Liebe zu all den Deinen sehen, die Liebe des Vaters zu den wahren Kindern Gottes und immer auch sehen, dass du alles tun willst, um uns zu beschützen, um für uns einzutreten, um uns zu bewahren in dieser bösen Zeit. Du gibst uns auch Maßstäbe, wie wir echt und unecht unterscheiden können. Und wir bitten dich, dass du uns wirklich ein Ansporn gibst, geistlich zu wachsen, dich immer mehr zu erkennen und zu lieben und dir nachzufolgen in Wahrheit. Herr, dass wir nicht uns verstricken lassen von dieser Welt und von dieser verführerischen, falschen Christenheit, sondern dass wir uns absondern zu dir hin und dass wir den Weg in Treue mit dir gehen. Du willst uns bewahren, Herr, an dir liegt es nicht, sondern wenn wir in die Irre gegangen sind, dann war das, weil wir fleischlich waren, weil wir auch die Warnungen und Mahnungen oft überhört haben. Aber du gibst uns auch die Chance zu einem Neuanfang. Du willst uns stärken und erneuern und erwecken. Darum bitten wir dich auch von ganzem Herzen. Segne dein Wort an uns, segne unsere Gemeinschaft. Schenke du Gnade, dass wir in dieser letzten Zeit wirklich ausharren, bis zum Ende, bis du wiederkommst und deine Gemeinde zu dir holst. Dir sei Preis, Dank und Anbetung. Amen.